Es sind alarmierende Zahlen. Laut Arbeiterkammer Steiermark sind etwa 10% aller arbeitenden Menschen in Österreich Burnout-Betroffene. Jeder fünfte bis sechste österreichische Arbeitnehmer gilt als Burnout-gefährdet. Aber was bedeutet Burnout überhaupt im Detail? Kann ich mich davor schützen? Wenn ja, wie? Und wie gehe ich damit um, wenn auch ich davon betroffen bin? Diese und weitere Fragen zum Thema Stress in der Arbeit, Burnout-Vermeidung, besprechen wir in der aktuellen Podcast-Folge.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Ich bin Roland Schmidt, heute bei mir zu Gast Alexandra Fuchsbichler von der Steirischen Apothekerkammer.
Hallo Roland, schön, dass ich wieder da sein darf.
Hallo. Und Apothekerin Valerie Odelga.
Ja, hallo.
Hallo. Valerie, wann spricht man von Burnout und was sind hier die Anzeichen?
Naja, Burnout ist, glaube ich, jedem irgendwie ein Begriff, aber so richtig weiß man ja auch wieder nicht, was es ist. Die offizielle Definition ist ein Zustand tiefer emotionaler, körperlicher und geistiger Erschöpfung. Es ist eigentlich keine eigenständige Diagnose, wenn man sich so die psychischen Erkrankungen anschaut, sondern meistens geht das als Begleitdiagnose einher mit Depressionen, chronischem Erschöpfungssyndrom, Panikattacken, und zudem muss man es dann auch abgrenzen, weil das natürlich wichtig in der Behandlung und Erkennung ist.
Du hast es angesprochen, Erschöpfungszustände, aber erschöpft bin ich ja öfters einmal so übers Jahr. Was ist dann der Unterschied zwischen der einen Erschöpfung und der Erschöpfung, die jetzt in Richtung Burnout geht?
Ja, das Burnout startet so schleichend. Das heißt, zuerst ist man einmal super motiviert und man engagiert sich, sei es im Beruf, im Verein, im Privatleben, und macht alles auch oft sehr perfektionistisch und findet kein Ende und macht alles dann noch besser und noch besser. Hat dann aber irgendwann das Gefühl, jetzt kriege ich gar nichts zurück, das wird gar nicht anerkannt, jetzt mache ich da eh schon Überstunden, aber es sieht keiner, weil das ist eh schon normal, und es ist ja nicht nur im Beruf, ja, das kann genauso da Hausfrau Mutter passieren, das ist ja auch normal. Die Wäsche liegt immer frisch gebügelt im Kasten und das Essen steht am Tisch, alles ist sauber und geputzt, und die Anerkennung fehlt. Und das ist dann auch dieses Gefühl, ich kriege nichts zurück. Und dann fängt man an, sich ein bisschen innerlich zurückzuziehen. Da ist man emotional distanziert, sehr häufig auch Pflegeberufe. Die sind ja oft sehr sozial und bemühen sich und freuen sich, dass sie helfen können. Und diese Richtung Burnout ist dann immer auch dieses, ich ziehe mich zurück, weil ich sehe, das wird nicht anerkannt. Dann kommt auch dieses Unrunde, sage ich jetzt mal, wird depressiv, auch zornig, gleichgültig. Das kann auch abwechseln, diese Phasen, launisch, dann explodiert man wieder mal. Also das ist also ein Weg dahin. Und dann macht man vielleicht das nur mehr, was notwendig ist, Dienst nach Vorschrift, schafft es auch nicht mehr, weil man auch nicht mehr gut abschalten kann, es wird einem alles zu viel, dass man komplexe Probleme löst, also das wird dann auch schlechter, man wird dann auch nicht mehr so leistungsfähig, weil man sich immer überlastet, und das geht auch ins Privatleben hinein.
Mhm. Also Burnout bekomme ich nicht von heute auf morgen, ist ein längerer Prozess, wie wir gehört haben. Wie zeichnet sich dieser Weg in den meisten Fällen ab, Alexandra?
Da gibt es keine allgemeinen Richtlinien, glaube ich. Das ist was ganz Individuelles. Es gibt auch Menschen, die sind gefährdeter, in dieses Burnout hineinzuschlittern als andere. Für manche Menschen ist es normal, dass sie in der Früh aufstehen und sagen, wow, super, heute wird ein cooler Tag und heute reiße ich die Welt nieder. Und bei anderen wird es dann manchmal einfach zu viel. Das ist ein fließender Übergang. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein Standard, das passiert so und so und die Schritte sind vorgegeben. Bei einem geht es dann schneller, dass er in diese Phase kommt, wo er sagt, ich kann nicht mehr, das hat alles keinen Sinn. Es ist eben eine Kombination aus vielen Faktoren und eben auch psychische Erkrankungen, die dann noch mit einfließen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich bewusst ist, dass es jedem passieren kann. Das, wie gesagt, wie die Valerie schon gesagt hat, ist eine Hausfrau genauso wie jemand, der extrem aktiv ist und im Job massiv eingespannt ist. Es kann jedem passieren, es ist keine Bagatelle, es ist keine Geschichte, die jetzt so eine Art Ausrede für irgendwelche Zustände ist, sondern es ist wirklich ein dramatischer Zustand, eine Krankheit, die man wirklich behandeln muss, und man muss daher sehr achtsam sein mit der Diagnosenstellung. Es ist wichtig, dass das ordentlich gemacht wird, und wenn man irgendwie das Gefühl Gefühl hat, man kommt zu einem Punkt, wo man nicht mehr so funktioniert wie vorher, wäre es wichtig, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Und da stehen wir wie immer bei allen Beschwerden gerne zur Verfügung und helfen und können vielleicht gewisse Dinge noch abwenden, dass es jetzt wirklich in so ein massives Burnout hineinkommt, dass man dann wirklich jetzt auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen kann mit anderen Mitteln, dass man rechtzeitig eingreift.
Du hast gesagt, es kann jedem passieren, aber gibt's trotzdem Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind? Also mein Eindruck ist ja, dass es eher Angestellte als Arbeiter betrifft, oder täusche ich mich da?
Es wäre mir jetzt so nicht bewusst, weil sonst könnte ja sagen, eine Hausfrau dürfte es dann gar nicht kriegen. Ja? Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass man einfach eine gewisse Erwartungshaltung hat und körperliche Arbeit, wie jetzt ein Arbeiter zum Beispiel, schützt vor manchen Dingen, weil man einfach sich auspowert, und das wissen wir schon, dass man durch körperliche Betätigung oft bestimmte psychische Zustände leichter abbauen kann, als wie wenn man jetzt nur im Gedankenprozess ist und jetzt nicht produktiv körperlich was tut. Und sage ich, es ist auch körperliche Bewegung ist eins der ersten Dinge, um Stress abzubauen und um psychische Verstimmungen auszugehen. Meine Mutter hat immer gesagt, geh spazieren, wenn es dir nicht gut geht. Jeder Schritt ist ein Weg in die ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist einfach körperliche Betätigung, und deswegen sind vielleicht auch Arbeiter, die eben körperlich wesentlich aktiver sind und auch körperlich sich betätigen, weniger betroffen als Menschen, die eben im Angestelltenverhältnis vielleicht hauptsächlich mit dem Kopf arbeiten und mit ihren Gedanken arbeiten. Ja.
Valerie, du hast es vorher schon angesprochen. Burnout ist ja nicht immer eine Hauptdiagnose, sondern auch begleitend zu anderen, unter Anführungszeichen, Krankheiten. Welche Krankheiten wären das zum Beispiel? Also Depressionen hast du schon angesprochen. Wo tritt Burnout noch auf?
Interessanterweise kommen viele Kunden in die Apotheke einmal mit körperlichen Symptomen. Die haben immerfort Kopfschmerzen, Verspannungen, Muskelkrämpfe, Verspannungen sehr oft im Nacken-Schulterbereich, Kieferbereich, Zähne knirschen, sind alles so Zeichen, dass man immer unter Spannung steht. Und dann ist es auch schon ein Zeichen, dass das ja eh in dieser Kaskade schon relativ weit fortgeschritten ist, weil der Körper auch dieses Loslassen nicht mehr kann. Schlafen ist ein ganz großes Thema sowieso. Und diese Schlaflosigkeit im Burnout, im Weg zum Burnout, ist ja auch die Ursache, warum der Körper dann oder der Mensch nicht mehr regenerieren kann. Das Einschlafen dauert oft ewig und die wachen immer wieder auf oder schlafen dann nur bis kurz nach Mitternacht und können den Rest der Nacht nicht mehr schlafen. Das ist ein ganz großes Thema. Und wenn man es jetzt in Richtung Krankheit, Diagnose betrachtet, Depressionen, Panikattacken, das ist überhaupt seit Corona, glaube ich, hat eh auch schon jeder gelesen, sind das ganz große Bereiche, vor allem auch bei Jugendlichen, die dann das Burnout unterstützen oder wo parallel dazu eben das Burnout auftritt.
Das heißt, zuerst, weil du Panikattacken angesprochen hast, zuerst treten die Panikattacken auf und das endet im Burnout, oder sind das parallele Erscheinungen?
Das geht meistens parallel. Also es kann isoliert voneinander auftreten, aber meistens ist zuerst dieser Weg in Richtung Burnout, wo man sich immer zu viel zumutet oder auch zu wenig guten Stress hat, weil dieser gute Stress ist jetzt, ich verabrede mich mit Freunden und möchte dann noch ins Schwimmbad gehen. Das sind zwei positive emotionale Faktoren, die mir helfen, mich zu erholen. Der negative Stress ist, ich komme von der Arbeit, muss noch schnell das Abendessen kochen und dann die Wäsche bügeln. Und da habe ich für mich selber keine Erholung. Also dieser Weg ins Burnout kann dann mit Panikattacken einhergehen, dass man aus heiterem Himmel, meistens fängt das ja langsam an, irgendwas macht bei mir zu und ich kriege keine Luft mehr und weiß nicht wohin, wie, was soll ich damit machen. Ich habe das Gefühl, ich kann entweder nicht aus dem Haus hinaus oder nicht ins Haus hinein, nicht ins Auto, nicht in den Tunnel, was auch immer. Das sind dann diese Panikattacken, die auch wirklich sehr oft aus heiterem Himmel kommen, die überfallen die Leute.
Wie gehe ich damit um?
Zuerst einmal sich bewusst machen, dass das jetzt etwas ist, was ich auch mitsteuern kann. Also diese Atemtechniken, sich selber beruhigen. Aus den alten Filmen kennt man das, dass man ins Plastiksackerl hineinatmet, weil das Hyperventilieren einfach zu viel Sauerstoff in den Kreislauf bringt und dann kippt man um und das ins Plastiksackerl reinatmen. So das Klassische, was man bei diesen Panikattacken macht. Wichtig ist dieses ruhige Atmen. Frauen kennen das besonders gut, wenn die Geburtsvorbereitungskurse machen. Die können das super.
Aber helfen die Plastiksackerl jetzt oder nicht?
Ja, also wichtiger ist eigentlich, dass man das bewusst atmet, ja, ja, in die Tiefe atmet. Und je ruhiger man atmet, umso ruhiger wird der Herzschlag. Das musst du mal ausprobieren. Okay. Da gibt es bei den Pulsuhren, das kann man richtig gut steuern und schauen, kriege ich es um 10 runter meinen Puls, indem ich einfach ausatme, einatme und dann den niedrigen Herzschlag denke.
Okay.
Ja. Es ist auch die Konzentration, du konzentrierst dich auf was anderes. Ne? Mhm. Das ist, wenn man, wir kennen das ja bei Kindern, gab es manchmal das Phänomen, dieses Verweinen, hat man früher gesagt, wo sie halt einfach im Schreien und im Weinen, im Zorn, dann so reinsteigen und auf einmal und nicht mehr weiteratmen. Ja. Ich meine, es passiert nichts, ja, weil der halt, irgendwann fängt der Mensch wieder an zu atmen. Aber da ist oft dann, konzentriere dich auf was anderes. Ja. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass man dann gesagt hat, spritz mit Wasser an das Kind. Mhm. Das schreckt sie dann so und auf einmal atmet es gleich wieder weiter. Und dieses Konzentrieren auf was anderes oder sich ablenken bei solchen Dingen, das kann eine Hilfe sein. Funktioniert natürlich auch nicht immer. Ja? Und zum Thema Stress möchte ich bei der Valerie noch ergänzen. Also prinzipiell ist Stress ja was Positives. Ja? Mhm. Der macht uns ja produktiv. Mhm. Und wenn wir merken, wir haben Aufgaben, wir haben gewisse Dinge, die wir erledigen müssen, dann kann das eine positive Bereicherung des Alltags sein. Mhm. Das Problem ist der sogenannte Overstress. Mhm. Darum habe ich mit dem Thema Stress, ich persönlich sowieso nicht, aber auch allgemein kein Problem, weil ich mir denke, das ist halt einfach das, was uns ausmacht als Menschen. Aber das zu viel, die Grenze ist halt unterschiedlich. Der eine kommt mit weniger aus oder haltet weniger aus als ein anderer. Und deswegen kann man da keine allgemeinen Regeln einsetzen. Und das Wichtige ist, das haben wir im Podcast zum Beispiel, was um die Männergesundheit auch mehrfach erwähnt, dass es auch darum geht, dass man sich das bewusst macht und dass man auch wirklich sagt, okay, das ist jetzt meine Grenze. Und das ist eine Erfahrung, die man macht im Laufe eines Lebens. Und da kann man nur sagen, umso früher man achtsam damit umgeht, umso eher kann man seine Grenzen erkennen und wahrnehmen und sagen, so, und jetzt ist einmal Schluss, jetzt brauche ich eine Pause. Und solche Symptome, wie sie die Valerie beschrieben hat, Zähneknirschen, Schlaflosigkeit, nicht einschlafen können, das sehen wir schon in der Praxis, dass da unsere Kunden und unsere Patienten immer jünger werden. Wir haben ganz junge Leute, die schon mit solchen Symptomen kommen. Das hat es vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Ja? Wir haben Kinder, die jetzt, oder Jugendliche, die Schlaflosigkeit, junge Menschen in Jobs, die sehr fordernd sind zum Teil, die einfach wirklich jetzt schon Schlafprobleme haben und die einfach Medikamente brauchen, um regelmäßig schlafen zu können. Und das sollte eigentlich nicht sein. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich schon was verändert in der Zeit.
Warum eigentlich? Man hört dann des Öfteren aus der älteren Generation, die Jungen sind nicht mehr belastbar, die halten nichts mehr aus und so weiter und so fort.
Das ist ein bisschen philosophische Betrachtung. Ja. Also ich wehre mich dagegen zu sagen, dass die Jungen weniger aushalten und dass die alles
viel schlechter machen. Ich mich auch, aber man hört es.
Ja, man hört es und ich bin dann immer die Erste, die sagt, stopp, das haben unsere Eltern schon über uns gesagt und wenn wir jetzt gleich anfangen, dann verändert sich nichts. Dann wiederholen wir nur ein System, das es schon immer gegeben hat. Es ist einfach die Zeit anders geworden. Das heißt nicht, dass es schlechter geworden ist, es ist eine andere Zeit. Es ist schneller, wir haben wesentlich mehr Dinge, die auf uns einprasseln im Laufe eines Tages. Wir sind viel mehr gefordert, Multitasking zu betreiben. Wie oft fährst du mit dem Auto und fährst nur Auto? Was machen wir alles daneben? Wir telefonieren daneben, teilweise macht man noch irgendwelche Telefonkonferenzen daneben, dann unterhalten wir uns noch. Das beim Autofahren ist das so massiv und deswegen finde ich ja unheimlich interessant, dass es jetzt von der ASFINAG Themen gibt, wo du auf dem Parkplatz fahren sollst, um weiter zu telefonieren. Da gibt es jetzt so eine Initiative, aber jetzt auf der Autobahn gesehen, machen Sie eine Pause, hier können Sie ruhig telefonieren. Das ist ja auch ein Thema, das unsere ganze Gesellschaft betrifft. Wir sind einfach gefordert, alles gleichzeitig zu machen. Wir machen das und das und das und das und möglichst schnell und haben da über den ganzen Tag ein Programm, das vor 10, 15 Jahren überhaupt kein Thema war. Und durch diese Schnelllebigkeit hat es halt auch, auf der einen Seite sind wir unheimlich produktiv, aber es hat auch Nachteile, weil es uns einfach ganz schwerfällt, uns auf ein Thema zu fokussieren. Wir haben heute telefoniert, am Weg hierher. Und die Valerie hat mir erzählt, sie fährt jetzt mit ihren zwei Söhnen und ihrem Mann auf eine Almhütte. Und dort gibt es keinen Handyempfang. Stell dir vor, 4 Tage keinen Handyempfang. Ist doch cool. Man kann sich darauf fokussieren, Lagerfeuer zu machen oder andere Dinge. Und irgendwie hat man dann aber schlechte Gewissen, weil zu Hause ist der Betrieb, die brauchen vielleicht was und ich bin nicht erreichbar. Ja, was wird denn passieren?
Ich glaube, das sollte jeder mal ausprobieren.
Wir fürchten uns schon davor.
Ja, aber das ist, glaube ich, das Thema. Ja. Wir haben so eine Reizüberflutung, wir haben so viel, was wir gleichzeitig machen. Und das, wenn wir das nicht machen würden, ja, um Gottes Willen, da geht die Welt unter. Im Endeffekt passiert gar nichts. Mhm. Und wenn wir uns dann wirklich unsere alten Menschen anschauen, wie die dann oft das Programm runterfahren und es geht genauso. Ja? Ja. Also das ist, glaube ich, der Grund, warum das heute schwieriger ist und warum die Jungen auch weniger aushalten. Mhm. Die haben auch wesentlich mehr Belastung. Mhm. Das ist schon sichtbar. Ja? Und der Mensch verändert sich halt. Die nächste Generation kann vielleicht andere Dinge besser als die jetzigen Jungen und kann dafür andere Dinge wieder nicht mehr. Das ist eine Anpassung an die Gesellschaft.
Ist Multitasking auch ein Burnout-Auslöser?
Nicht definitionsgemäß. Aber ich glaube, das ist das Multitasking, dass wir nicht Nein sagen können. Und das heißt, wir schaffen uns keinen Freiraum, um auch zur Ruhe zu kommen. Mhm. Weiß ja nicht, was du privat so machst, aber es gibt ja Menschen, die haben noch den Verein, die Familie, nehmen den Beruf mit nach Hause und dann planen sie noch den nächsten Urlaub und den Umbau des Hauses. Mhm. Was schon auch viel ausmacht, sind Sorgen. Also gerade weil ich Hausbau angesprochen habe, finanzielle Sorgen oder jemand ist krank in der Familie, man hat selber eine Diagnose. Das ist wieder ein Baustein, der einen in Richtung Erschöpfung, Verzweiflung bringt. Mhm. Einfach eben, weil diese Entspannungsphase fehlt. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, wir haben immer so dieses Bild von, naja gut, ich kann nicht schlafen, ich bin gestresst, ich bin nervös. Aber dieses Burnout, wenn das wirklich ganz massiv ist, dann ist man out of order. Also man fällt aus. Man kann nichts mehr machen. Mhm. Nicht aufstehen, seinen Tagesablauf nicht machen. Man kann nicht arbeiten, teilweise nicht einmal bei den Haushalt machen. Deswegen ist es so wichtig, dass man rechtzeitig sich auch Hilfe sucht. Und das ist gar nicht so leicht, das dann auch anzunehmen. Mhm. Weil man muss ja sich eingestehen, da ist jetzt was, was ich selber nicht schaffe. Und das ist ja meistens die Ursache, ich will ja alles selber und
möglichst. Da tun sich viele schwer dabei, gell?
Ja, genau. Auch was abzugeben, bei der Mama das kleine Kind auch mal herzugeben und es ist nicht nur bei mir gut aufgehoben und den Kuchen nicht selber backen zu müssen, weil man kann auch einen kaufen. Und Männer oft, die wollen den Garten in Ordnung haben, das Haus in Ordnung haben und dann müssen sie noch Hochleistung und ihren Körper formen, damit sie ja top ausschauen. Mhm. Also es ist alles, was man selber von sich fordert, das, was der limitierende Faktor ist im Punkt Erholung und Entspannung. Mhm.
Was passiert eigentlich in meinem Körper, wenn sich Burnout bemerkbar macht?
Man kann es vielleicht definieren als einen Zustand absoluter Erschöpfung. Man hat einen Zustand, wo Neurotransmitter dir die Symptomatik spüren lassen, dass du einfach nicht mehr kannst.
Zur Erklärung, was sind Neurotransmitter?
Ja, das sind so Botenstoffe, die der Körper ausschüttet, um zu funktionieren. Also der ganze Stoffwechsel wird gesteuert. Die wichtigsten, wenn wir jetzt hernehmen, ist das Cortisol. Kennt jeder, wir nennen es meistens Cortison. Und das Adrenalin, das sind so diese typischen Neurotransmitter, die für das, was wir Stress nennen, benötigt werden. Beim Adrenalin, das ist ein super Schlagwort, Fight or Flight. Also das ist das, was wir brauchen, um urtümlich zu kämpfen oder zu fliehen, also entwicklungsgeschichtlich. Was passiert genau? Der Blutdruck geht in die Höhe, es wird das Blut zentralisiert auf die lebenswichtigen Organe, also da brauche ich eigentlich nur mehr die Lunge, das Herz, das Gehirn. Verdauung ist Nebensache, es wird auch weniger Harn gebildet. Wir brauchen sozusagen das Fokussieren auf eben Flucht oder Kampf. Und dadurch steigt eben der Blutdruck, die Herzfrequenz und die Atmung. Also die Bronchien werden auch besser durchblutet. Wir haben auch mehr Energie. Es wird aus dem Fettgewebe Energie herausgeholt und wir bilden mehr Zucker in der Leber.
Es ist alles wie, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Körper fokussiert sich auf die wesentlichen Dinge, damit er überlebt. Ja? Mhm. Entweder geht jetzt, so wie du richtig sagst, nach vorne oder er zieht sich zurück, aber beides eben auf die ursprünglichsten Dinge zurückgezogen. Und die Physiognomie ist dann der Zustand, der einfach den Körper auf diesem minimalen Stadium hält, damit wir überleben können. Und das ist eigentlich das, was ein Programm runterfährt. Man könnte es beim Computer sagen, es ist wie ein Runterfahren des Programms und wir müssen wieder defragmentieren, so kann man es vielleicht übersetzen. Ja. Und dadurch kommen eben Zustände, wo man einfach damit schlecht umgehen kann, weil man einfach merkt, das geht jetzt nimmer mehr. Ja? Das ist Ende im Gelände.
Auf Wie schauen diese Zustände genau aus?
Das ist individuell. Die meisten sagen, ich kann nicht mehr. Das fängt schon damit an, dass er in der Früh nicht aus dem Bett kommt. Ja.
Dass er, den
Tagesablauf nicht mehr organisieren kann. Er kann keine Gespräche mehr führen. Er zieht sich total zurück. Das ist, glaube ich, das typische Symptom, dieser Rückzug, dass man einfach sagt, ich kann nicht mehr. Das hört man dann auch immer wieder.
Ja, okay.
Und das ist auch häufig so, wenn ich das ergänzen darf, dieser Rückzug von sozialen Kontakten. Manche beschreiben dann so, wenn sie in diesem Kreislauf sind, jetzt hätte ich einen Tag Zeit und weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, mit wem soll ich mich auf einen Kaffee treffen oder mit meinen Kumpels was trinken gehen. Man hat den Kontakt verloren, man hat nie Zeit gehabt. Auch die Hobbys, die Interessen sind weg. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was habe ich früher gerne gemacht, was macht mir noch Freude. Das ist dann auch so eine innere Leere, eine Verzweiflung. Ein Gefühl, nicht mehr in sich zu sein, sondern sich von außen zu beobachten.
Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass man sagt, ich habe so das Gefühl, ich sehe mich da sitzen und weiß nicht, was ich tun soll. Ne? Und die Freude ist, glaube ich, auch das Thema, ja, dass man einfach an nichts mehr Spaß hat. Ja? Es ist einfach alles wie eine Lethargie. Man ist wie in Watte verpackt und denkt sich, wofür, wozu? Mhm. Ja? Es ist nichts mehr da, wo ich sage, das macht mir Spaß.
Mein Lebensstil hat natürlich auch Auswirkungen auf meine Gesundheit. Ist Stressvermeidung das einzige Burnout-Gegenmittel oder gibt es da mehrere Einflussfaktoren?
Mehrere natürlich.
Jetzt wird es positiv.
Naja, ich finde, ganz wichtig ist die Ernährung, weil wie oft bestellen wir was vom Lieferdienst oder fahren schnell beim Fastfood vorbei oder man müsste mal so eine Bestandsaufnahme machen. Wie oft koche ich mir wirklich selber und esse dann mit meiner Familie gemeinsam und nehme dann noch die Zeit, jedem zuzuhören und miteinander die Dinge zu besprechen, die man am Tag so erlebt hat. Wäre doch ideal, wenn man das jeden Tag machen würde. Müsste man sich einmal überlegen. Natürlich nährstoffmäßig wichtig, aber auch sozial wichtig sind diese Ernährungsgewohnheiten. Aber natürlich auch, wie viel Freundeskontakte habe ich. Wir haben es ja heute schon mehrfach angesprochen. Diese sozialen Strukturen sind enorm wichtig. Und wissen wir von Corona, als das weggefallen ist, es sind wirklich ganz, ganz viele Leute in psychische Probleme hineingeraten. Das heißt, es ist ein super wichtiger Faktor, um sich mental zu erholen, diese sozialen Kontakte. Und natürlich auch, sich Auszeiten zu nehmen und einmal bewusst zu machen, was tue ich gerne, andere Dinge zu machen, als man gewohnt ist, einmal vielleicht ins Konzert zu gehen, einen Ausflug zu machen. Mhm. Das sind ganz wichtige Dinge. Bewegung, großes Thema, finde ich, ist eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr positiv behaftet, sei es durch Medien, sei es durch Social Media, dass man versucht, sich gegenseitig zu motivieren und man muss halt irgendwie nur diese innere Faulheit überwinden, dass man jeden Tag ein bisschen was macht.
Man muss ja kein Hochleistungssportler sein. Faul sein, das ist ja auch schön, oder? So ein Tag, so ein richtiger Lazy Day. Also ich mache das wirklich ganz bewusst, dass ich einen Tag habe, wo ich den ganzen Tag den Pyjama nicht ausziehe. Und das ist auch eine Art von Entspannung, aber man muss es halt bewusst machen.
Ja, aber ist es nicht auch schön, wenn du in der Früh einen Morgenlauf machst und dann machst du einen Lazy Day?
Ja, im Pyjama.
Ja, prinzipiell dann bist du auf Social Media auch gleich im Pyjama im Morgenlauf.
Prinzipiell geht es, glaube ich, darum, dass man die Dinge bewusst macht, ganz egal wie. Dass man nicht einfach aus einer Lethargie heraus sagt, man macht seinen Tag auf der Couch, sondern ganz bewusst, heute ist ein Tag, da schalte ich das Handy nicht ein oder erst am Nachmittag und gebe mir den Vormittag auf der Couch mit vollkommen stupiden Streamen von irgendwelchen Filmen, aber mit Kaffee oder Tee oder in Gesellschaft, wie auch immer. Aber das Bewusste, sich bewusst gewisse Dinge zu nehmen, diese Auszeiten zu nehmen, das macht's, glaube ich, aus. Weil ich glaube, man muss einmal auch den Kopf leer machen. Und das kann jetzt sein, indem ich in der Früh vorher laufen gehe, wenn man laufen möchte. Aber für mich ist oft so, dass ich sage, in der Früh, wenn ich bin so ein aktiver Mensch, ich bin ein Morgenmensch, ich wache auf in der Früh und sage, so, und jetzt gehe ich an und habe meine Liste im Kopf, was ich heute alles erledige. Und einmal am Sonntag zu sagen, es ist 7 Uhr, ich brauche nicht aufstehen, was mache ich denn jetzt? Und dann zu bewusst sagen, so, heute wird mein Faultag. Ja? Mhm. Das ist für mich eine bewusste Entscheidung. Und ich merke, das muss man üben, das geht gar nicht so einfach. Ja? Und diesen Faultag lege ich wirklich im Moment ganz bewusst einmal im Monat ein, so ein fauler Vormittag, sag's jetzt, den ganzen Tag wäre jetzt übertrieben, aber den mache ich ganz bewusst und ich merke, dass mir das persönlich gut tut. Das muss natürlich jeder für sich selber finden. Mhm. Wenn er sagt, ich brauche vorher den Lauf, wenn du das gerne möchtest, ich brauch's nicht. Für mich ist das wirklich super. Ich ziehe mich den ganzen Vormittag nicht an, ich ziehe mich zum Mittag erst an. Und das finde ich einfach bewusst entspannen und bewusst sich selber runterzuholen von dem Programm. Mhm. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen mehr dabei, weil am Anfang habe ich gedacht, man muss irgendwas tun, jetzt hätte ich Zeit. Aber nein, muss ich nicht. Es läuft mir eh nichts davon. Es nimmt mir keiner die Arbeit
ab. Weißt du, was auch wichtig ist? Ich sage das wirklich oft in der Beratung den Kunden. Überprüfen Sie mal, was Sie alles zu tun haben und dann schauen Sie, was Sie streichen können. Und lernen Sie, Nein zu sagen.
Genau.
Man muss sich zuerst die Priorität setzen. Was ist mir wirklich wichtig? Hier hat jeder seine eigenen Prioritäten. Und dann, was ist auch noch da? Und dann streiche ich das einfach von unten nach oben und mache konsequent einmal dieses Ausrümpeln von meinem Verpflichtungskalender. Weil nur so hat man überhaupt auch die Chance, sich wieder Freiräume zu schaffen und auch nicht mehr den Druck, das muss ich noch alles erledigen.
Weil du den Faultag angesprochen hast, ich könnte mal mit meinem Chef reden, ob der Mittwoch mein Faultag werden könnte, so unter der Woche.
Mitten in der Woche einen Faultag. Wenn du am Sonntag arbeitest, dann ist es egal, er gleicht sich wieder aus.
Apropos Arbeitgeber, wenn man mit Personen spricht, die an Burnout leiden oder gelitten haben, das Thema Arbeit kommt fast immer vor. Mhm. Habt ihr da vielleicht auch Tipps an Arbeitgeber, was die tun könnten, damit ihre Mitarbeiter weniger Burnout gefährdet sind? Kann ich da auch einen Beitrag dazu leisten als Arbeitgeber?
Ich glaube, wichtig ist, achtsam zu sein, weil das ist, glaube ich, das Wesentliche. Ich meine, wir sind ja beide Arbeitgeber und ich gehe schon mit offenen Augen durch die Apotheke und schaue mir an, wie es meinen Mitarbeitern geht. Es geht nicht immer, natürlich, wir müssen alle einen Job erledigen, wir haben alle ein Programm, aber ich versuche es zumindest einmal die Woche, dass ich so die Runde mache und schaue, wie schaut sie drein oder wie schaut er drein. Ist da noch ein Glitzern in den Augen oder ist da jemand traurig, geht jemandem nicht so gut? Und es kann schon mal passieren, dass ich jemanden schnappe, aber das ist halt mein Zugang, dass ich den hernehme und sage, was ist mit dir los? Da passt irgendwas nicht, wie geht's dir? Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, sowieso was, was uns Menschen ja ausmachen sollte, dass man dem Gegenüber gelegentlich wirklich intensiv in die Augen schauen soll und schauen mal, was ist denn da los? Das sieht man ja oft, wenn man reinschaut und sagt, okay, der strahlt, dem geht's gut, der hat ein Glitzern in den Augen oder man spürt so eine gewisse Traurigkeit oder es ist irgendwas, was dem Sorgen oder Kummer bereitet. Und das ist etwas, was man als Arbeitgeber in einem kleineren oder mittelständischen Betrieb, so wie wir das sind, natürlich leichter tun kann. Wenn ich jetzt Chef von 100 oder 150 Leuten bin, dann tue ich mir ein bisschen schwerer dabei. Das ist mir schon klar. Aber vielleicht auch einmal auf die andere Seite sich stellen und einmal schauen, wie ist der Arbeitsprozess, wie geht's denen auch, wenn ich den Job jetzt machen würde. Das ist ja auch oft so ein bisschen in den Schuhen des anderen gehen, ist auch immer ganz eine gute Thematik. Aber einfach vielleicht die Augen aufmachen und nicht nur auf Zahlen schauen, sondern auch einmal den Menschen anschauen, der da steht. Wird nicht immer gehen, das ist mir schon klar, das ist ein bisschen ein Wunschtraum. Aber in unserem Bereich geht es zumindest und wir machen das beide, glaube ich. Soweit ich die Valerie kenne, macht sie das sicher auch.
Ja, wichtig ist, dass man die Aufgabenbereiche gut definiert hat in einem Betrieb und dann auch immer wieder analysiert, wer macht was, wie viel ist das jetzt? Weil natürlich Mitarbeiter, die sehr verantwortungsvoll, fleißig, schnell sind, man neigt dazu, dass die immer mehr Aufgaben bekommen. Also das ist ganz wichtig als Arbeitgeber, diese Definitionen der Arbeitsbereiche immer wieder zu überdenken oder sich anzuschauen, wer macht das. Und auch darauf hören, was die Mitarbeiter zu sagen haben. Weil untereinander sprechen die anders als mit den Chefs und da kann man auch als Arbeitgeber ganz anders oder man bekommt mehr Informationen, wenn man ein bisschen sich umhört im Team.
Das ist ja auch so eine verbreitete Meinung, ich erreiche nur was in der Arbeit, wenn ich mich überengagiere und das kann natürlich dann auch in die falsche Richtung gehen. Manche Unternehmen bieten auch gesundes Essen, Bewegungsprogramme und so weiter an, wäre zum Beispiel auch was, oder?
Ist total nett und das ist auch etwas, was dem Team Wertschätzung zeigt und die allermeisten freuen sich sehr darüber.
Ihr habt vorher schon das Thema Stress angesprochen und dass es da positiven Stress und negativen Stress gibt. Können wir vielleicht nochmal kurz erklären, was da der Unterschied ist und kann auch positiver Stress zu Burnout führen?
Rein theoretisch ja, aber die Definition ist auch wieder fließend, weil für jemanden, der Stress braucht, der einfach so ein Programmmensch ist, für den ist die Grenze vom positiven Stress wahrscheinlich wesentlich höher wie für jemanden anderen, der das nicht braucht. Ja, das ist halt, jeder hat so seine Art und Weise, wie er mit seiner Arbeit und mit seinem Job umgeht. Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch für einen Arbeitgeber ganz wichtig zu schauen, was habe ich für Menschentypen da vor mir oder in meinem Betrieb? Das ist, glaube ich, vielleicht auch ein ganz wichtiges Thema, so hinschauen. Ja. Aber wenn man merkt, dass die Belastung Symptome verursacht, glaube ich, das ist so das, wo man wirklich einmal achtsam sein muss. Wenn ich merke, wenn ich eine zu wilde Woche habe und ich habe immer samstags Kopfschmerzen oder ich kann nicht schlafen oder ich fange an Zähne knirschen oder ich merke, dass sich meinen Nacken verspannt oder dass ich einfach das Gefühl habe, ich stehe einfach unter Druck und es tut mir einfach körperlich schon weh, sobald ich irgendwelche Symptome merke, dann ist einfach die Grenze überschritten. Ich glaube, das ist ein Ding, wo man wirklich für sich selber das am besten merkt, ja. Sobald ich irgendwelche Symptome habe, die nicht mehr zum klassischen, sage ich, habe jetzt Zahnschmerzen oder irgendwie mir verletzt oder so, aber gerade diese Dinge wie eben Schlaflosigkeit, Verspannungen, Zähneknirschen, irgendwelche Muskelbeschwerden, da kann man zuerst einmal schon mal schauen, wo kommt das her? Das kommt nicht von irgendwoher. Ich sage immer, der Körper versucht ja mit uns zu reden, wir müssen nur hinhören. Ja? Wenn ich immer samstags Kopfschmerzen habe in der Früh und mit Kopfschmerzen aufwache, dann muss ich mir überlegen, warum. Ja, wo kommt das her? Ja, nicht nur, weil ich am Freitag vielleicht zu viel getrunken habe, sondern es kann auch sein, dass die Woche einfach zu viel war. Mhm. Achtsam sein und auf unseren Körper hören. Er versucht es uns eh zu zeigen. Er kann halt nicht sagen, du stopp, mach mal Pause, das kann er schwer. Mhm. Aber er versucht es uns zu zeigen und da muss man halt achtsam sein. Ja.
Wer Burnout gefährdet ist, sollte sich rechtzeitig Hilfe suchen, beziehungsweise diese auch annehmen. Welche Tipps hast du da, Valerie?
Zuallererst im Freundeskreis und in der Familie. Da muss man genau hinschauen, weil eben der Betroffene das oft selber nicht wahrnimmt oder sich eben nicht gerne Hilfe sucht und einfach ins Gespräch gehen und Vorschläge machen. Unternehmen wir was gemeinsam oder belastet dich etwas? Miteinander sprechen ist sowieso das Allerwichtigste. Sobald man einmal erkannt hat, dass man in die falsche Richtung geht, sollte man auch das Umfeld informieren, so wie im Beruf einmal mit dem Vorgesetzten sprechen und sagen, hören Sie zu, mir geht's nicht gut. Kommt natürlich dort auf die Firmenstrukturen an, aber ein guter Chef wird sicher sehen, der ist jetzt überarbeitet oder der schafft es nicht mehr und wird dem helfen, sei es indem er mit Aufgaben entlastet, bevor der nämlich ganz ausfällt. Das ist ja nicht in 2 Wochen wieder erledigt, so ein Burnout. Mhm. Ist es besser, wenn man ihn einmal eine Zeit lang entlastet? Also mit dem Chef sprechen und auch diese Prioritätenliste, wo kann ich einfach einmal Nein sagen, was ist für mich das Wichtigste, wo gebe ich meine Energie hin und Gespräche suchen. Ich habe zum Beispiel nächste Woche ein Beratungsgespräch, hat mich eine Kundin darum gebeten, sie nimmt ja alle möglichen Ergänzungsmittel und da noch Nährstoffe und Medikamente und hat mich gebeten, ob ich mal wirklich mit ihr mich zusammensetzen kann und eine halbe Stunde beleuchten, wo kann sie noch was ergänzen. Und da möchte ich das natürlich auch gerne ansprechen. Wo gibt es vielleicht jetzt schon eine Prioritätenliste? Wie sieht sie das selber? Dieses Bewusstmachen ist ganz wichtig. Von welcher Seite auch immer. Aber es gibt sicher viele Apotheken, die das auch schon anbieten.
Da gibt es, glaube ich, auch so Entspannungstechniken, die man machen kann. Die sollen auch helfen.
Ja, ganz viele. Also Anspannung, Entspannung, Yoga ganz verbreitet, autogenes Training. Ich kann sie gar nicht alle nennen. Am besten in Gesellschaft, also sich wieder soziale Kontakte suchen, in eine Yoga-Gruppe gehen. Aber es gibt natürlich auch zu Hause, sei es mit einem Buch, da gibt es verschiedene Sprüche, die man sich vorsagt, eine Musik dazu, verschiedene Apps, Videos. Also das ist sehr, sehr hilfreich, vor allem zur Entspannung, wenn man nicht einschlafen kann, weil das geht immer.
Wie schaut es mit Therapien aus? Gibt es da auch was?
Ja. Psychologische Therapien von Gesprächstherapie, da kenne ich mich jetzt natürlich nicht so gut aus, bis hin zu Medikamenten. Wobei man jetzt nicht gleich das allerstärkste Arzneimittel nehmen muss. Es gibt recht ganz viel pflanzliche Hilfe, wo man wirklich dann sagen kann, ich greife schon früher ein, bevor ich tatsächlich im endgültigen Burnout bin.
Also ein Stufenplan, den man einhalten kann. Ja. Und wie gesagt, so wie die Valerie da sagt, das Wichtigste ist einmal, dass man erkennt, wo man steht. Und wenn ich einmal die Erkenntnis gewonnen habe, hoppala, ich muss jetzt auf mich selber aufpassen, dann ist das der erste Schritt. Das ist schon die erste Therapie. Ja? Weil dann habe ich das Problem erkannt und dann kann ich was tun dagegen. Ja? Und dann kann der eine sagen, ich mache das selber und versuche das selber zu machen, indem ich jetzt Yoga-Gruppe gehe oder ich gehe in die Apotheke und hole mir irgendein Vitaminpräparat zur Unterstützung, dass mit meinem Nervensystem sich wieder regeneriert und stabilisiert, oder ich hole mir einen Hund aus dem Tierheim und gehe zweimal die Woche mit dem Hund spazieren. Wie auch immer, das kann jeder für sich selber dann organisieren und regeln, aber das ist der erste Schritt, das Erkennen. Und wenn ich das selber nicht schaffe und ich habe aber jemanden, der ein bisschen auf mich aufpasst und der sagt, hoppala, du pass einmal auf bei dir, du bist in einem Grenzbereich. Ja, das sehe ich schon auch als auch Aufgabe der Gesellschaft. Das kann jemand sein, der dich kennt von einer Kaffeerunde oder von der Turnrunde und auf einmal siehst du, der verändert sich, da passt irgendwas nicht. Oder es kann ein Chef sein, der seine Mitarbeiter beobachtet. Und da ist es dann so, dass ich sage, okay, da kann ich jetzt ein bisschen, wenn ich merke, der schafft das alleine nicht, dann kann ich den ein bisschen anstupsen und sagen, du, such dir mal Hilfe, da passt irgendwas nicht. Irgendwie merkst du nicht, du veränderst dich, ja, du ziehst dich zurück, da passt irgendwie in deinem Tagesablauf was nicht mehr. Achtsam sein, hinschauen und nicht wegschauen.
Ich gehe davon aus, ihr habt mehr als Medikamente in den Apotheken. Was habt ihr da in eurem Repertoire, was in Sachen Burnout oder eben Stress helfen kann?
Es gibt verschiedene Situationen mit dem Kunden. Es gibt Kunden, die kommen herein und sagen, ich habe Schlafprobleme. Und dann beginnt man natürlich im Zuge des Beratungsgesprächs einmal zu fragen, was ist da los, warum schlafst du schlecht ein, schlafst du schlecht durch, wie auch immer. Und da kann man dann schon auf die Schiene kommen, dass man merkt, hoppala, da steckt mehr dahinter. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze, dass man mit pflanzlichen Präparaten beginnt. Oder wenn man merkt, das ist schon wirklich ganz gravierend, dass man wirklich gleich zum Arzt schickt. Aber zuerst versucht man es meistens einmal mit verschiedenen Pflanzen.
Welche?
Da gibt es eine Reihe, das ist Lavendel, das ist Safran, da gibt es Ashwagandha, da gibt es Baldrian, Melisse, also alles, was ein bisschen beruhigend und herunterholen ist. Es gibt Nährstoffpräparate, vor allem die B-Vitamine sind hier ein großer Brocken, den ich persönlich immer sehr gern berate, weil, sage ich mal, das B-Vitamine sind einfach unsere Watte, die backen unsere Nervenbahnen in Watte ein, dann halten wir alles ein bisschen besser aus, kommen ein bisschen runter, können den Stress ein bisschen reduzieren. Also da kann man gut ansetzen, das ist immer so der erste Schritt. Ich glaube, es ist das erste Mal oft so, dass man jemanden drauf anspricht und mit ihm spricht. Das Reden ist oft wirklich ein Thema, darum sind eben solche Beratungsgespräche, dass man für sich wirklich Zeit nimmt und den auf die Seite nimmt und sagt, du, nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit, setzen wir uns hin, wie schaut's denn so aus in deinem Tagesablauf, das ist auch sehr viel. Oder dass man sagt, du, geh spazieren, mach was, mach eine Runde einmal am Tag, nimm dir eine halbe Stunde für dich selber Zeit. Also es gibt einen Stufenplan, es gibt keine allgemeinen Regeln, zumindest habe ich die nicht. Ich schaue mir immer an, wie geht's meinem Gegenüber, und dann fangen wir mal an irgendwo. Manchmal nehmen sie auch schon irgendwas, ja. Da muss man halt einmal genau hinterfragen und auch sich einmal Zeit nehmen und mit dem Kunden das machen. Und ein Medikationsmanagement ist das schöne Wort. Wirklich einmal sagen, okay, wo sind wir? Was ist der Status quo? Wo können wir ansetzen? Wo ist der Hauptknackpunkt? Können wir das regeln oder brauchen wir noch eine weitere Hilfe dazu?
Ja, und oft ist es auch sinnvoll, einen Stufenplan zu machen, dass man so eine Basisversorgung hat, das eben so wie ein Lavendel oder die Rosenwurz, das ist mein persönlicher Liebling, das hat eine adaptogene Wirkung. Das ist nämlich ein super Wort, das hilft dem Körper selber besser mit Stress, also körperlichem Stress umgehen zu können. Okay. Das ist diese Rosenwurz. Das sind so basispflanzliche Hilfen, teilweise Arzneimittel, aber auch Nahrungsergänzungen. Und dann hilft halt vielen auch, dass sie was einfach dabei haben für den momentanen Stress, wo sie sagen, jetzt schaffe ich es nicht mehr, da ist wieder die Passionsblume super oder die Melisse oder von einem neueren Wirkstoff wäre das CBD, das Cannabidiol aus der Hanfpflanze. Ja. Hilft bei ganz, ganz vielen Leuten, wenn sie einfach akut irgendein Problem haben. Also sowas ist ganz wichtig, auch das Bewusstsein. Ich habe was mit, wenn ich es jetzt gerade nicht mehr schaffe in der Situation.
Sind das dann Tropfen oder Tabletten oder wie nehme ich das ein?
Es gibt beides. Mhm. Es sind häufig Tropfen und es gibt aber auch Kapseln, Tabletten, die ein bisschen länger brauchen, bis sie aufgelöst und in den Körper aufgenommen sind.
Es gibt so viele Sachen. Ist es dann, je mehr ich mir reinhaue, desto besser geht's mir? Oder?
Stress die wieder damit.
Oder nee, jetzt habe ich das so. Sollte ich das abwechseln oder mich für eine Sache entscheiden?
Die Aufgabe haben wir oft, dass wir dann wieder reduzieren. Okay. Wenn Kunden zu uns kommen und sagen, das habe ich schon probiert und das habe ich schon probiert und das habe ich schon probiert, dass man einfach mal schaut, was ist das Hauptproblem? Wo fangen wir an? Weil die nimmt was gegen Schlafen, aber dann gleichzeitig hat sie Gewicht zugenommen und dann trinkt sie so viel Kaffee, jetzt hat sie Magenschmerzen und so weiter und so weiter. Okay. Man muss das einmal reduzieren und sagen, was ist das Hauptproblem? Wo fangen wir an und was ist noch wichtig, dass wir behandeln, damit es ihnen besser geht. Und dann ist es oft ein bisschen ein Eindampfen auf die notwendigen Nahrungsergänzungen oder auch Medikamente. Ja, ist schon auch wichtig, dass man es nicht immer ewig nur sagt, ich muss eh durchhalten, ich nehme nichts ein. Das ist auch für viele. Und auch, wenn man sich vielleicht einmal ein Blutbild macht und eine gute Beratung dazu hat, fehlt mir etwas? Habe ich einen niedrigen Vitamin-B-Spiegel? Ist mein Vitamin-D3-Spiegel in Ordnung? Wie schaut es aus mit Magnesium? Dass der Körper einfach gut funktionieren kann von seinen Nährstoffen her. Auch wichtig ist, dass man sich das anschaut. Und, witzig, das haben wir heute noch gar nicht angesprochen, dieses Bauchhirn. Es wird ja in den letzten Jahren ganz viel geforscht in puncto Mikrobiom, also Darm, Darmflora. Mhm. Und da gibt es tatsächlich vom Darm Nervenverbindungen direkt ins Gehirn. Und wirklich jedes Jahr gibt es neue Erkenntnisse, wie der Bauch eigentlich unsere ganzen nervlichen Prozesse mitsteuert. Mhm. Und damit eben auch dieses Mikrobiom, wo teilweise die Bakterien selber auch Vorstufen von Serotonin, sprich antidepressiv, oder vom Oxytocin, das ist unser Glückshormon, bilden, oder vom Melatonin, das ist unser Schlafhormon. Mhm. Also das hängt alles sehr eng zusammen und das sind total spannende Themen, wo sicher noch viel in der Forschung sich tun wird in den nächsten Jahren.
Okay, das heißt, spielen wir vielleicht einmal ein kurzes Beratungsgespräch nach. Hallo, ich bin der Roland. Also ich habe sehr, sehr viel zu tun. Bin Musiker, bin Imker, habe einen 40-Stunden-Job, habe ein kleines Kind zu Hause. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist alles zu viel. Trotzdem mache ich es, weil es mir ja Spaß macht. Bin aber deswegen des Öfteren müde. Was würdet ihr mir raten jetzt?
Was machst du schon und welche Symptome hast du? Außer, dass du müde bist. Ein bisschen müde darf man schon sein.
Ich mach nix.
Du machst nix, du machst alles und nix.
Ja, hab vielleicht, also ist jetzt, ich bin jetzt nicht voll bei der Wahrheit, ich versuche nur ein bisschen was noch reinzubringen, sagen, vielleicht auch nicht mehr so aufnahmefähig, weil ich eben eh schon overload. So viel zu tun, overloaded, ja genau. Schlechter Schlafen ist ja auch so ein Klassiker. Jetzt würde ich sagen, habt ihr da was zum Einnehmen?
Also ich glaube, du bist einmal ein roter Kunde. Der rote Kunde will sofort was haben, was Symptome erledigt.
Roter Kunde, und, warum rot?
Ja, weil die wollen schnell alles haben und schnell alles erreichen und sich jetzt nicht zu einem Beratungsgespräch für eine halbe Stunde zurückziehen und dass man das genau analysiert. So schätze ich dich jetzt einmal ein. Also meine Fragen werden, Valerie kann das dann gerne ergänzen, Tagesablauf, was kannst du weglassen, was möchtest du erreichen, können wir dir helfen, deinen Stress besser auszuhalten. Mhm. Ich glaube nicht, dass du Stress reduzieren möchtest, das ist eh alles, macht eh alles Spaß, es ist alles okay, nur du hast ein bisschen zu viel. Das heißt, du brauchst etwas, was dir ein bisschen hilft, um deinen stressigen Tag schneller oder besser zu verarbeiten. Das heißt, primär mal würde ich dich fragen, ob du schon einmal B-Vitamine genommen hast. Wie gesagt, packen deine Nervenbahnen in Watte, dann ist man alles ein bisschen stabiler, hält alles ein bisschen leichter aus. Und wenn du Schlafprobleme hast, mal vielleicht abklären Einschlaf- oder Durchschlafprobleme. Wenn es Einschlafprobleme sind, würde ich dir mal etwas empfehlen, damit du leichter einschlafst, was Pflanzliches. Passionsblume, Melisse, Baldrian.
Hört man öfters wahrscheinlich, gell? Einschlafprobleme als Durchschlafprobleme, ja.
Das ist auch so, dass man am Abend dann, da sind wir wieder dort, was ich vorher gesagt habe, der Körper redet eh mit dir, du musst nur zuhören. Und wenn du dann ruhig im Bett liegst, dann fängt an, der Tag zu arbeiten.
Genau, dann rattert es im Hirn, wie man sagt.
Ja, never ending story, dann geht's ratatatatatatatam. Dann versucht der Körper, das zu verarbeiten, was den ganzen Tag eben passiert ist und was eben zu viel war. Und das lässt dich nicht einschlafen. Die kreisenden Gedanken, das ist so typisch. Ja. Da hilft zum Beispiel sehr oft, leg dir einen Notizblock und einen Kugelschreiber neben das Bett und schreib dir auf, worüber du nachdenkst. Dann ist es nämlich weg. Funktioniert sehr gut.
Wirklich?
Okay. Weil dann ist es weg. Dann brauchst du nicht mehr drüber nachdenken. Weil so hast du immer das Gefühl, du musst an das denken, damit du es nicht vergisst. Und dieser Block neben dem Bett einfach aufschreiben, dann ist es weg. Kannst du am nächsten Tag nachlesen. Das ist ein bisschen ein Training, das geht aber ganz gut mit der Zeit. Dann sind diese wiederholenden, kreisenden Gedanken, dann darf das definitiv vergessen und das darf ich nicht vergessen, um Gottes Willen, und das muss ich auch noch morgen denken. Und all das verarbeitet man dann leichter, weil es einfach weg ist. Man hat es aufgeschrieben, dann ist es draußen. Also so Tipps versuchen wir natürlich auch zu geben, aber primär wäre das, das ist für mich immer das Einstiegsszenario, etwas, damit man den Stress ein bisschen leichter aushaltet. B-Vitamine, das ist immer der erste Schritt für mich. Und dann etwas zum Einschlafen, weil dann, wenn der Schlaf da ist und du kannst im Schlaf regenerieren, bist du auch wieder fit für den nächsten Tag. Hättest du noch einen anderen Vorschlag, Valerie?
Naja, ich würde dir da noch ergänzen. B-Vitamine, da bin ich voll dabei. Aber es gibt so feine, beruhigende Tonika. Die Tonika, das ist ja das, was man schon immer gehabt hat, auf Süßweinbasis. Das ist auch gleichzeitig ein Stärkungsmittel. Bevor es andere Stärkungsmittel gegeben hat, hat man eben Tonika angereichert mit Pflanzenextrakten und Vitaminen. Das wird dir einerseits beim Einschlafen helfen, aber es stärkt auch, dass man wieder mehr Kraft hat.
Und Süßwein trinken vorm Einschlafen?
Naja, kann man auch, aber es gibt tatsächlich angereichert eben mit Pflanzenextrakten ja, beruhigende
Tonika. Aber ganz
es schmeckt ganz gut.
Mensch, Alkohol, gut.
Okay, ja.
Ja, und wie gesagt, ich bin auch dieses Mikrobiom stärken, kann viel vorbeugen. Also, dass man sozusagen diese Nerven, die da im Darm gesteuert werden, dass man da rechtzeitig eine gute Schutzschicht hat und das Mikrobiom gut gestärkt ist. Also, du hast alle Möglichkeiten in der Apotheke.
Na, sehr schön. Wirkt sich das sofort positiv auf den Körper aus oder braucht man nochmal sowas wie eine pflanzliche Kur, damit das dann irgendwann einmal zum Greifen anfängt?
Ich sage den Kunden immer, das ist nicht von heute auf morgen gekommen, also es verschwindet es meistens auch nicht von heute auf morgen. Es ist halt immer wichtig, dass man ein bisschen Erfolgserlebnis hat und dass man relativ schnell auch ein bisschen was merkt. Ganz weg verschwinden diese Symptome nicht von einem Tag auf den anderen. Es ist kein Schalter, den man kippt. Ja. Aber so ein bisschen Erfolgserlebnis braucht man auch, damit man das Gefühl hat, da tut sich was. Ja. Deswegen ist oft die Schlafthematik was, was relativ schnell geht. Um einen Vitaminspeicher aufzufüllen, braucht man meistens 100 Tage. Das ist so eine Regel, so die 3 Monate, um die Vitaminspeicher, um die Vitaminspeicher aufzufüllen. Also das dauert ein bisschen. Ja. Aber so einen Schnelleffekt versucht man immer mitzugeben, einfach auch, um das Erfolgsgefühl auch zu spüren. Und das ist meistens mit dem Schlafen geht es am ehesten. Ja.
Und wichtig ist schon auch, dass du jetzt nicht einfach immer nur so weitermachst, sondern wenn es dir jetzt ein bisschen besser geht, dass du dann auch bewusst dein Leben gestaltest. Und wenn man halt 2 Vereine hat, dass man die abwechselt und nicht immer beide besucht oder auch mal das Baby zur Oma gibt und mit der Freundin einen schönen Abend macht. Und dass man dann einmal in der Woche sich nur vornimmt, etwas anders zu machen als bisher und in welcher Form auch immer sich den positiven Eindruck mitzunehmen. Weil auch dann kann nur alles, was wir da pflanzlich und medikamentös unterstützen, den positiven Effekt haben, den wir ja langfristig wollen.
Was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dass man sich das Positive rausholt. Ja? Valerie hat das ganz am Anfang gesagt, es gibt positiven Stress, weil ich freue mich schon so, weil ich am Abend die und die Veranstaltung habe oder es macht mir Spaß, auch wenn es mich stresst und ich weiß, ich komme wieder spät ins Bett oder es ist energieraubend, aber es macht mir Spaß. Wenn das Thema ist, dann ist das gut. Schlimm ist das Negative. Ja? Und da sind wir schon selber auch ein bisschen gefordert. Und was ich meinen Kunden oft immer sage, wenn sie am Abend im Bett liegen und nicht schlafen können, erstens einmal der Zettel und der Kugelschreiber und zweitens versuchen sie darüber nachzudenken, was gut an ihrem Tag war. Und es gibt fast an jedem Tag etwas, oder ich behaupte jeden Tag irgendwas, was toll war. Man muss es nur bewusst machen. Man nimmt das Positive oft so selbstverständlich hin und hängt sich so an den negativen Dingen auf. Aber es gibt jeden Tag irgendwas, wo man denkt, hey, das ist jetzt aber nett. Ja? Sei es jetzt jemand, der mir auf der Straße einfach anlächelt, ohne aus irgendeinem Grund heraus, oder ein Kind singt vor mir in der Straßenbahn und ich ärgere mich jetzt nicht drüber, sondern finde es cool, weil das kleine Mausel singt da vorne, oder es ist irgendwas anderes. Ja? Oder es ist irgendeine Blüte, die aufgeblüht ist, oder was weiß ich was. Aber so, die sich bewusst machen am Abend im Bett und jetzt kann ich nicht schlafen, es zipft mir jetzt schon wieder an und dann kommt man so in dieses Radl hinein. Ich habe schon Angst vor dem zu Bett gehen, weil ich weiß, jetzt kommt das Theater wieder, dass ich nicht einschlafen kann. Oder ich lege mich ins Bett und denke mir, jetzt schlafe ich noch nicht, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, über meinen Tag nachzudenken. Es kommt oft darauf an, wie man das formuliert. Das geht ab einem gewissen Grad dann nimmer mehr. Wenn man zu sehr in dieses Loch hineindampft, das ist so eine Abwärtsspirale, dann geht's nicht mehr. Aber gerade am Anfang oder auch als Prophylaxe, damit man nicht so weit kommt, sich am Abend hinzusetzen und sagen, war heute ein cooler Tag. Was habe ich heute alles erlebt? Es waren so viele tolle Dinge den ganzen Tag. Und das ist jeden Tag irgendwas. Auch ein toller Regen oder was weiß ich. Man muss sich nur bewusst machen, dass es tolle Erlebnisse jeden Tag gibt.
Und das kann man wahrscheinlich auch auf den Beruf lenken, weil man hört ja ganz oft, morgen muss ich wieder arbeiten, zipft mir an. Vielleicht einmal auch da nachdenken, warum man überhaupt diesen Job gewählt hat und warum man gleich gerne in die Arbeit geht.
Weil es gibt immer einen Tag, wo man sagt, heute zipft mir an. Ich habe einmal in der Firma eingeführt den sogenannten Null-Bock-Tag. Hat jeder Mitarbeiter zweimal im Jahr die Möglichkeit, den Null-Bock-Tag zu nutzen und in der Früh zu sagen, heute komme ich nicht. Es ist ein Urlaubstag, aber ganz spontan. Es war ganz witzig, es wurde nur zweimal genutzt. Wir haben das ein Jahr lang angeboten. Es wurde nur zweimal genutzt und es war allein, dass es das gibt, war schon so lustig, dass ich gesagt habe, ich nehme mir morgen nicht den Null-Bock-Tag, ich habe heute Bock. Ja, aber ich glaube, das ist einfach, dass man sich selbst manchmal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja. Aber das geht natürlich nicht immer. Und wenn man wirklich in einer Depression ist, geht das nicht. Ich will das jetzt nicht bagatellisieren, aber man kann vielleicht gewisse Dinge vorbeugend machen. Ja.
Ich hätte noch großen Bock, mit euch weiterzureden, aber... Ich glaube, wir sind durch. Abschließend bleibt zu sagen, wenn ihr bei euch oder bei jemandem in eurem Umfeld Anzeichen bemerkt, es könnte in Richtung Burnout gehen, nehmt es ernst und holt euch auch Hilfe. Besser früher als zu spät. Vielen Dank für euer Kommen. Okay. Für die vielen interessanten Einblicke in dieses wichtige Thema.
Danke, und ich bin immer froh, wenn mich Kunden in der Apotheke darauf ansprechen, weil man dann auch mal ins Gespräch gehen kann und Tipps geben kann. Also kommt gerne und holt euch die Tipps in der Apotheke ab.
Und habt auch den Mut dazu, das anzusprechen.
Richtig, ja.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke. Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.